und willkommen zu Feenstaub und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Und heute sprechen wir über ein Thema, das das Wort Hype in den letzten Wochen mehr als verdient hat. Das US-Musikmagazin Rolling Stone bezeichnete es als das Streaming-Event des Jahres. Vom Kritikerbewertungsportal Rotten Tomatoes gab es eine 99% Durchschnittsbewertung und bei IMDb steht der Bewertungsdurchschnitt derzeit bei 9 von 10. Es ist einfach das Stück, worüber man in den letzten 5 Jahren im Theaterbiss am meisten geredet hat. Und jetzt ist es auf Disney Plus für jeden zum Ansehen verfügbar. Die Rede ist vom Musical-Erfolg Hamilton. Das moderne Musical spielt quasi um einen der amerikanischen Gründerväter, hat wirklich alle Preise eingeheimst, die man nur bekommen kann. Tony, Grammy, Pulitzer und das zu Recht. Denn dieses Stück ist so eine Offenbarung, dass selbsternannte eingefleischte Musical-Hasser ihre Waffen strecken und dem Stück verfallen. Und um heute nicht alleine über diesen Erfolg, den Hype und die Connection zu Disney zu sprechen, habe ich mir für dieses schöne Thema meinen allerersten Gast eingeladen, nämlich den Florian. Hallo Florian!
Hallo Bianca, ich grüße dich.
Hallo, du bist nicht nur bekannt als Disney-Fan und vor allem Laufenthusiast unter dem Pseudonym Rainbow Disney Runner.
Du genau, läufst Rainbow ja auch Mickey Runner.
Rainbow Mickey Runner, oh mein Gott. Guck, erster Gast und gleich schon mal die große Panne. Ne? Aber es ist halt Disney, für mich bist du halt einfach Disney im Kopf. Ne? Also es ist, du bist Disney und du bist Rainbow und du läufst in so vielen Disney-Rennen weltweit in den Disney-Parks rund um die Welt. Aber nein, nicht nur deswegen kenne ich dich, du bist auch ein sehr, sehr großer Musical-Kenner und vor allem eben auch Branchenexperte. Erzähl mal, was machst du denn genau?
Genau, also ich bin von Beruf Sprecherzieher, das heißt also, ich unterrichte angehende Darsteller im Thema Stimme, Aussprache, Sprechgestaltung. Und das habe ich über viele Jahre an verschiedenen Musical-Schulen gemacht in Deutschland, also unter anderem in Mainz, in Essen war ich und dann auch in Hamburg an der Joop van den Enden Academy, die ja zur Stage Entertainment gehört. Und das Ganze ist entstanden, weil ich einfach ein sehr, sehr großes Faible für das Genre Musical habe, während meines Studiums auch 2 Monate in New York verbringen durfte, an einer Schule da so ein bisschen mitlernen durfte, was muss man als Musical-Darsteller alles können. Und seitdem einfach dieser Stadt New York verfallen bin und immer wieder gerne dorthin fahre, um mir das ein oder andere Stück dann am Broadway anzuschauen.
Ja, du sagst schon New York. Du hast ja sicherlich auch einige Musical-Produktionen gesehen, richtig?
Ja, also 2005, als ich da war, die 2 Monate, habe ich natürlich das meiste gesehen. Dazu zählte zum Beispiel natürlich Wicked, was damals schon ein ganz, ganz großer Hype war.
Ja, wunderbar.
Ich habe damals ein ganz tolles Stück gesehen, The Light in the Piazza, kann ich sehr empfehlen, mit dem jungen Matthew Morrison, der lustigerweise auch in dem Apartmentgebäude, wo ich gewohnt habe, wohnte. Den kennt der ein oder andere vielleicht als Mr. Shoe aus Glee.
genau.
Ich habe Spamalot gesehen, ich habe The Producers gesehen, ich habe In the Heights gesehen, was ja auch in gewisser Weise mit Hamilton zusammengehört, weil es Lin-Manuel Mirandas erstes großes Stück am Broadway war. Es gibt so viel. Company habe ich gesehen. Nee, das habe ich in London gesehen. Oh Gott, siehst du, ich bringe das schon alles durcheinander. Sweeney Todd, Follies, Aida. Also unendlich viel. Und ich fahre einfach immer wieder gerne nach New York, weil es einfach für mich so toll ist, diese Vielfalt des Musicals und vor allem diese Kreativität dort zu sehen, die da stattfindet und diese Liebe und die Passion, die diese Menschen haben, die dort im Musical-Bereich arbeiten. Das fasziniert mich immer wieder, jedes Mal aufs Neue.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich war tatsächlich nur einmal in New York, aber ich war in New York 2005 nee, 2006, 2005, guck, ich weiß es schon gar nicht mehr, es ist so lange her. Aber nein, ich war auch 2005 in New York. Und damals tatsächlich auch für Wicked. Ich wollte unbedingt Wicked sehen und das war wirklich auch was ganz Besonderes. Habe dann auch Avenue Q, dieses wilde Puppenmusical mitgenommen und hatte Rent gesehen und das war wirklich auch was ganz Besonderes, diese Vibes dieser Stadt, aber auch diese Ecken wirklich rund um den Times Square und den Broadway. Also das finde ich wirklich auch sehr, sehr faszinierend. Aber ich glaube, das ist wirklich die perfekte Basis für unser heutiges Thema, wenn ich mit einem Experten so wie dir spreche. Denn ich bin ja auch großer Enthusiast. Ich habe es ja gesagt, ich war ja in New York, aber ich war auch vor ganz, ganz vielen Jahren auch ziemlich tief drin in der Musical-Szene. Ich habe echt auch einige Shows auf dem Buckel, hauptsächlich eher in Deutschland. Und ich verfolge die Szene immer noch, wenn auch nicht so intensiv wie früher. Aber ich muss sagen, von all dem, was ich gesehen habe, keine Show hat mich bislang so sehr weggehauen und so sehr bewegt wie Hamilton. Weißt du, da hat man so viel gesehen, egal ob in New York, in Hamburg, in Stuttgart, in Wien oder London und plötzlich bist du sprachlos. Ich weiß nicht, wie ging es dir? Ich weiß, du hattest ja gerade in New York ein ganz, ganz besonderes Erlebnis mit Hamilton, ne?
Genau, also ich fange vielleicht so an, Hamilton und ich, das war nicht Liebe auf den ersten Blick. Und zwar, ich habe natürlich von diesem Stück gehört. Ich kannte natürlich auch Lin-Manuel Miranda als Komponist und hatte ja auch In the Heights gesehen, was mir sehr gut gefallen hat von ihm 2009 am Broadway. Und dann hörte ich von diesem Stück Hamilton und weil ich eben einige Freunde in New York hatte oder noch habe, die über Facebook immer mal wieder natürlich was posten, dann auch aus New York, postete da immer irgendjemand was von Hamilton und awesome und dann dachte so, aha. Und dann kam irgendwann die Cast-Aufnahme raus und dann habe ich da so mal nebenher reingehört und habe nach einer Minute gedacht, was ist das denn? Und habe wieder ausgemacht.
Was? Erstmal.
Ja, weil es so neben... Ja, genau. Aber weil es so nebenher war und ich bin jetzt nicht so der große Hip-Hop-Fan. Und dann habe ich aber irgendwann angefangen, dass ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt nochmal genauer reinhören und habe mich dann hingesetzt und habe dann es angemacht und wirklich versucht, der ganzen Geschichte zu folgen und habe dann auf einmal gedacht, oh Gott, was ist das denn? Also das ist unglaublich, weil mich das so mitgerissen hat. Und dann, und das ist so ein bisschen diese Geschichte dahinter, 2015 war ich mit meinem Freund gerade frisch 2 Jahre zusammen, der jetzt auch mein Mann ist. Und wir haben uns in Hamburg kennengelernt, als ich für die Joop van den Ende Academy gearbeitet habe. Und ich habe ihm so mal in einem Nebensatz erzählt, ah du, da gibt's dieses Stück Hamilton in New York und also wenn wir das mal schaffen, also ich möchte das super gerne sehen. Das war im Oktober. Und dann kam Weihnachten und ich kriegte zu Weihnachten einen Umschlag. Und er sagte, ja, guck mal da rein. Und dann guckte ich da rein und dann waren da 2 Karten für Hamilton drin. Was? Und ich war völlig sprachlos, weil ich das wirklich in so einem Nebensatz erwähnt habe. Und damals war es schon so, da werden wir sicher auch noch drauf kommen, dass dieses Stück 2015, als es am Broadway schon war, so ein Riesenerfolg war, dass es eigentlich schier unmöglich war, Karten zu bekommen. Also selbst in der Tagesschau hat man darüber berichtet, dass Leute für eine Karte über $1,000 bezahlt haben. Ich weiß bis heute nicht, was mein Mann für diese Karten bezahlt hat. Ich hoffe nicht so viel. Aber also es war völlig irre, dass ich erstmal dachte, oh Gott, ich sehe dieses Stück. Und dann habe ich das natürlich auch meinen Musical-Studierenden, die ich damals noch unterrichtet habe, erzählt. Und die waren dann auch so, wie, du siehst dieses Stück? Ich so, ja, ich, ja. Und dann sind wir nach New York geflogen im März 2016. Und ja, auf den ganzen Flug dahin war ich schon super aufgeregt. Und dann kam der Abend und ich bin ja bei sowas, ich weiß nicht, wie dir es geht. Also ich habe dann immer an solchen Tagen bei mir gehen dann immer so Sachen durch den Kopf, dass ich denke, oh Gott, und wir müssen früh genug ins Hotel zurückgehen, weil New York ist ja auch groß und man braucht lange nicht, dass wir zu spät kommen, oh Gott, und dann geht noch irgendwas schief oder so. Und dann waren wir aber pünktlich da und dann steht man ja so meistens, weil die Theater ja keinen großen Foyers in New York haben, steht man so draußen in der Schlange und ich habe dann echt so gedacht, oh Gott, jetzt, wir sind wirklich hier. Und als ich dann im Theatersaal war, ich kriege jetzt gerade auch schon wieder Gänsehaut, wenn ich davon erzähle.
Wow, ich kann es so nachvollziehen.
Das war so unglaublich, weil du diese Stimmung in diesem Theater, die du da wahrgenommen hast, weil diese ganzen Menschen, glaube ich, so lange darauf hingefiebert haben, dieses Stück zu sehen und weil du eben nicht am selben Tag hingehen konntest und sagen konntest, hey, ich will noch eine Karte, regulär. Und alle waren so voller Vorfreude und voller Ekstase, dieses Stück jetzt zu sehen. Und vorher war das schon ein bisschen wie eine Party. Und als dann so die Ansage von King George kam, dass es jetzt dann losgeht, so ein bisschen dieses, bitte fotografieren Sie nicht und so, was ja ein bisschen auch schon künstlerisch gestaltet ist, dann merktest du schon und dann jubelten die Leute schon. Und dann, ja, ging der erste Akkord los. Und ich war von der ersten bis zur letzten Minute völlig gebannt von diesem Stück. Mhm. Also ich war vollkommen geflasht und natürlich auch dieses Stück mit der Cast zu sehen, die dieses Meisterwerk, ich kann es nicht anders bezeichnen, entwickelt hat, die diese Rollen mitgestaltet hat, dass sie so sind, wie sie jetzt sind. Und das war ein so intensives, fast dreistündiges Theatererlebnis. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es ist ein ständiger Fluss da. Es gibt nie irgendwie einen Moment, den man manchmal in Stücken hat, wo man denkt so, ja, das ist jetzt ein bisschen langweilig, sondern du warst immer gebannt dabei dran. Und nach diesen 3 Stunden, ich war also sowas von geflasht. Es war ein Wechselbad der Gefühle, weil dieses Stück ja auch irgendwie mein Mitreiß zu Tränen rührt, ergreift. Also ja, es war eine Once-in-a-Lifetime-Experience.
Es ist eine absolute Achterbahnfahrt. Das hast du sehr, sehr schön beschrieben, weil dieses Stück einfach so viele Emotionen in einem auslöst. Also ich habe das Stück tatsächlich in London das erste Mal im März 2018 gesehen. Ich kannte es aber wirklich schon lange vorher. Und lange vorher heißt, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, ich bin tatsächlich schon seit 12 Jahren mittlerweile Lin-Manuel Miranda Fangirl. Ja, ich bin tatsächlich auf ihn aufmerksam geworden durch ein Broadway-Forum damals, wo sich echt diese ganzen Theater-Geeks getroffen haben. Und ich war damals zwar schon irgendwie Musical-Fan, ich mag das Wort Fan immer nicht, aber ich war schon gewisserweise ein Liebhaber.
Liebhaber.
Aber wie es halt, ja, Liebhaber ist ein schönes Wort. Und ich hatte damals das Gefühl, in Deutschland hat man uns nicht viel Vielfalt gegeben. Es ist ja auch heutzutage noch zum Teil so. Und es gab tatsächlich eine Zeit, da hat mich das sehr, sehr, da hat mich das angefangen zu langweilen irgendwie. Und dann dachte ich mir, da gibt's doch aber noch anderes. Und dann habe ich damals zum Beispiel 2004, 2005 von Wicked mitbekommen und dachte mir, wow, diese Stücke gibt's im Ausland und haben wir noch gar nicht. Ey, das ist großartig. Und dann fing's an, dass ich mich auch für andere Stücke interessiere und habe dann immer in diesen Foren geguckt, was gibt's so Neues, was kommt da Neues raus. Und da bin ich dann tatsächlich auf einen Thread gestoßen, der hieß In the Heights. Und das war noch damals, da war In the Heights noch gar nicht am Broadway. Das ist nämlich noch am Off-Broadway. Und hatte dazu eine Demo-Aufnahme vom Off-Broadway gehört. Also für die Leute, die zuhören und denken, was bedeutet denn Off-Broadway? Off-Broadway, Flo, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber das sind alle Theater, glaube ich, unter 1000 Plätze, glaube ich. Ne?
Genau.
Unter 1000. Und das sind ja eher so ein bisschen die kleineren, intimeren Stücke. Und jetzt nicht so die großen Blockbuster, sage ich jetzt mal, durchaus auch ein bisschen günstiger sind. Und das war quasi, In the Heights war Lin-Manuels erste Show. Erste richtige große Show, an der er schon geschrieben hat. Da hat er noch studiert. Und ich habe mich sofort verliebt auf den ersten Ton. Dieses Hip-Hop, Pop, Latin, das war unglaublich. Und seitdem habe ich wirklich seine komplette Karriere weiter erfolgt. Und damals kannte Lin wirklich, nur eingefleischte Theaternerds kannten Lin. Auch in den USA. Er war wirklich, wenn man es genau nimmt, ein absoluter Nobody. Tja, und dann, 7 Jahre später, brach plötzlich dieser gigantische Hype rund um Hamilton aus. Und Hype. Was für ein Wort. Also ich meine, guckt man sich an, wer alles schon allein schon Hamilton gesehen hat. Da haben wir einen Steven Spielberg, J.J. Abrams, eine Beyoncé, den Game of Thrones Autor George R.R. Martin, die Obamas, Oprahs, Alice Cooper, Tom Hanks. Also wirklich jeder, der wirklich im Showbiz was von sich hält, hat Hamilton gesehen. Aber trotz des ganzen Status, Promi-Status, haben selbst die Leute ganz schöne Probleme gehabt, an die Tickets ranzukommen. Ne? Also das ist schon krass, weil normalerweise es sehr einfach ist für Promis zu sagen, hey, ich guck mal ein paar Tagen vorbei, ob dir ein Ticket funktioniert bei Hamilton eigentlich nicht. Und da sieht man mal, was das für ein Hype ist. Die Frage ist, woher kommt denn eigentlich dieser Hype? Wie würdest du dir denn das erklären?
Ja, also das ist natürlich so, ich glaube, man muss das auf jeden Fall so ein bisschen durch die amerikanische Brille betrachten. Ich glaube, als Deutscher denkt man erstmal so, was finden die daran so toll? Aber ich glaube tatsächlich, dass es eine Mischung ist aus zwei Dingen. A, es hat, glaube ich, ganz viel mit kultureller Identität zu tun, weil Hamilton einfach diese Geschichte, diese Gründungsgeschichte und natürlich auch diese Unabhängigkeitsgeschichte von Amerika sehr erlebbar macht. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es dieses, dass es eben das tut, ohne angestaubt zu sein, sondern dass es die Geschichte verbindet oder die Historie verbindet mit modernen Techniken und modernen künstlerischen, musikalischen, schauspielerischen Ausdrucksmitteln. Das ist, glaube ich, so dieses, was so einmal den Hype ausgelöst hat und natürlich auch, dass Lin, wenn wir uns In the Heights angucken, das ist ja sehr autobiografisch und Lin kommt ja aus Puerto Rico, glaube ich.
Genau.
Ist ja auch Einwanderer gewesen und deshalb ist es natürlich was sehr Besonderes, dass wenn wir dieses Stück Hamilton jetzt sehen, dass da eine Cast auf der Bühne steht, die sehr divers ist. Das heißt also, dass da sehr, sehr viele unterschiedliche Hautfarben zu sehen sind und eben nicht die Gründerväter so, wie man sie aus den Geschichtsbüchern kennt, weiße Männer mit weißen Perücken sind und dass das alles so ganz akkurat versucht wird wiederzugeben, sondern dass Lin es geschafft hat, diese Geschichte so spannend zu machen, dass eigentlich jeder sagt, Mensch, das ist so eine spannende Geschichte und so neu erzählt, das muss man auf jeden Fall sehen.
Ja, ich glaube auch, dass diese Diversität auch ein sehr großer Faktor ist. Also ich glaube, heute natürlich noch mal ganz anders als vor 5 Jahren und da war das schon relativ groß, aber wenn wir mal ehrlich sind, wir schauen uns eine Musical-Besetzung an, vielleicht auch in Deutschland, und wir sehen ganz viele weiße Menschen, weil es einfach eben durch diese Theaterkultur und unsere Gesellschaftskultur sich so entwickelt hat. Aber ich merke persönlich auch, ich möchte gar nicht mehr das sehen. Also ich möchte wirklich ein Abbild auf der Bühne sehen, was auch irgendwie unsere gesamte Gesellschaft repräsentiert. Und ich finde, das hat Lin wirklich perfekt mit Hamilton einfach hinbekommen. Und ich glaube, das ist halt diese Mischung aus, wir haben wirklich moderne Klänge, nicht dieses klassische Showtunes, Jazzhands, was man sehr klischeehaft oftmals, viele verbinden das mit Musical, Smiling Boys und also wirklich diese Klischeebilder, die einem gleich in den Kopf kommen. Und ich glaube, Hamilton hat wirklich geschafft, dieses Klischee einfach mal aufzubrechen und zu sagen, hey, wir machen Musical, aber es ist was komplett Neues. Und ich glaube, das spricht halt auch ganz, ganz viele Zielgruppen an. Vor allem halt auch die jüngeren Leute, die sonst vielleicht auch gar nicht so ins Theater gegangen wären. Und ich finde, das hat wirklich Hamilton wirklich super gut gemacht. Und ich glaube, das hat so ein bisschen reingespielt in die ganze Hype-Geschichte. Und dieser Hype setzt sich jetzt 2020 fort, ne? Dank Disney Plus. Dank in Anführungsstrichen, beziehungsweise aufgrund der Corona-Krise jetzt auch wirklich für jeden weltweit zugänglich. Und das ist echt ein Novum. Und jetzt könnten ja Kritiker sagen, ja, Hamilton kann jetzt jeder schauen, aber Theater als Aufnahme, das kann ja nicht funktionieren. Da fehlt ja was. Stimmt das?
Also ich finde, es stimmt nicht, weil gerade dieser Film gibt einem etwas, das habe ich jetzt gerade die letzten Tage in einem Interview gelesen mit Bob Iger nochmal, also dem, ist er noch der CEO von Disney? Ich bin da irgendwie inzwischen total durcheinander, ob es jetzt noch ist oder wieder.
Nicht mehr, aber er ist trotzdem während der Corona-Phase quasi am Hebel und supportet so ein bisschen.
So, also ne, Bob Iger, Mr. Disney.
Ich dachte, du bist Mr. Disney.
Nein. Also Bob Iger hat, finde ich, ganz schön in einem Interview gesagt, es ist nicht der Best Seat in the House, den man bei Hamilton als Verfilmung einnimmt, sondern es ist der Seat, den es im Theater gar nicht gibt. Weil du dieses Stück aus so vielen verschiedenen Perspektiven angucken kannst. Und das war zum Beispiel auch etwas, was ich jetzt gemerkt habe, als ich es mir jetzt letzte Woche angeschaut habe, einen Tag, nachdem es rausgekommen ist. Wir saßen damals im Rang. Das heißt also, ich habe immer so den Blick auf die komplette Bühne gehabt. Ich fand das jetzt nochmal ein ganz neues Erlebnis mit diesen ganzen Nahaufnahmen, die diese Verfilmung bietet. Dieses Ganze, auch diese Kamerafahrten oder mal einen Blick von oben oder auch mal einen Blick von hinten in den Zuschauerraum rein, das hast du ja normalerweise gar nicht, sondern du hast deinen Blick von deinem einen Sitz und das ist es. Und ich finde, dass diese Verfilmung nochmal wahnsinnig viel dazu beiträgt, dieses Stück nochmal neu zu entdecken, weil es einfach auch den Fokus auf verschiedene Dinge lenkt und man eben immer wieder ein bisschen mitgenommen wird durch die Kameraführung, was jetzt gerade wichtig ist. Und das ist für mich ein ganz packendes und wahnsinnig intensives Erlebnis. Und wie du ja vorhin schon gesagt hast, die Kritiken und auch die Beurteilung in den ganzen Foren sprechen ja dafür, dass das einfach sehr, sehr positiv angenommen wird.
Ja, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ich habe das Stück zweimal aus dem Parkett in London gesehen und einmal aus dem ersten Rang. Und das war dort vor Ort schon wirklich eine wirkliche Offenbarung. Ich habe tatsächlich diese zweimal in London hintereinander innerhalb von 24 Stunden gehabt. Also einmal abends und am nächsten Tag nachmittags. Es war Freitagabend und Samstagnachmittag. Und das war wirklich echt klasse, weil wir nicht nur zum Teil eine andere Besetzung hatten, sondern eben auch diese Perspektive. Also wirklich, wenn man von oben auf die Bühne sieht, schaut, dann sieht man die Choreografien zum Beispiel viel stärker, ja. Aber mir fehlt dann zum Beispiel dieses näher dran sein. Ich liebe deswegen Parkett. Ich bin totaler Parkettmensch. Also wenn ich ein Theaterstück schaue, dann meistens im Parkett. Und das hat mir so ein bisschen dann wiederum gefehlt. Und dann saß ich im Parkett am nächsten Tag und dachte mir, wow, klasse, ich sehe das alles. Aber verdammt, ich sehe das Lichtdesign und ich sehe die Choreografien nicht und die Formation. Und das, genau das schafft die Aufnahme. Sie schafft wirklich alles zu kombinieren und sogar wirklich den Schweißtropfen von Leslie Odom Jr. als Aaron Burr wirklich ganz hautnah zu sehen und wirklich bis aufs Millimeter.
Oder die Spucketropfen von Jonathan Groff, die ich ja sehr mag auch. Ne?
Wirklich Viral-Hit, würde ich jetzt mal behaupten. Wirklich, das war schon wirklich was Besonderes. Und genau wie du sagst, diese Kombi ist wirklich was ganz, ganz Besonderes, weil man das einfach nicht haben kann. Man kann ja nicht einfach durchs Theater rennen und sagen so, jetzt bin ich im Parkett, jetzt bin ich wieder im Rang.
So mir für jede Szene halt das Beste aus, ne?
Exakt, genau. Und sehr faszinierend ist es halt auch, also es ist ja schon ein Experiment, wirklich so ein Theaterstück nicht nur filmisch zu inszenieren mit unterschiedlichen Schnitten. Wie wir auch mitbekommen haben, ist es ja nicht eine Vorstellung, kann ja auch gar nicht sein, allein schon die Close-Ups, wenn du Publikum hast, dass da jemand als Kameramann auf der Bühne steht, das funktioniert einfach nicht. Ja. Und falls es jemand von euch da draußen nicht gemerkt hat, es sind tatsächlich 4 Shows in einer Aufnahme. Und das fällt wirklich aufgrund des extrem guten Schnitts wirklich kaum auf. Also ich glaube, wir stimmen da überein, wenn wir sagen, das Experiment ist wirklich gelungen, richtig?
Absolut, absolut. Ja. Also ja, und das ist ja auch was Besonderes, ne? Weil es gibt ja so viele Shows, glaube ich, von denen sich Menschen wünschen würden, dass man die eben zu Hause gucken kann. Und bei Hamilton, was jetzt einfach für so viele Menschen so eine große, glaube ich, emotionale Bedeutung hat. Einfach auch 2016, weil ja da auch der Wahlkampf losging, daran erinnere ich mich auch noch ziemlich gut. Mhm. Weil ja zum Beispiel auch Hillary Clinton Hamilton in ihrer Antrittsrede, dass sie kandidieren wird, zitiert hat. Und das war natürlich, also ja, wann hat man das schon mal, dass ein Musical, von dem man immer sagt, naja, das ist so Unterhaltung, dass das auf einmal Einzug in die Politik hält. Ne? Mhm.
Nicht nur in die Popkultur, sondern auch in die Politik. Ne? Also Popkultur ist ja schon was Großes. Da muss das Stück schon sehr, sehr besonders sein, dass Family Guy und Simpsons und Modern Family und ganz viele Serien dieses Stück sogar zitieren und zeigen und thematisieren. Nein, jetzt geht es auch noch in die Politik. Ne?
Ja, ja. Und deshalb finde ich das einfach ganz großartig, dass jetzt einfach vielen, vielen Menschen, die eben vielleicht aus welchen Gründen auch immer, gerade weil es einfach kein Live-Theater gibt, also wer von euch das vielleicht auch nicht mitbekommen hat, also der Broadway hat jetzt angekündigt, das gesamte Jahr 2020 über wird es keine Show mehr geben. Das heißt, alle Theater bleiben geschlossen. Und gerade in diesen Zeiten ist es aber jetzt möglich, sich zumindest vor den Fernseher zu setzen und ein ganz tolles Stück Theater zu gucken. Und das finde ich ganz großartig und ganz wichtig in dieser Zeit gerade.
Ich denke auch, vor allem zu sehen, dass wir dieses wunderschöne Stück Kultur haben und auch noch mit der originalen, fast originalen, bis auf zwei Ensemble-Besetzungen. Das ist tatsächlich die originale Broadway-Besetzung. Und während dieser Laufzeit, als diese Personen auf der Bühne zu sehen waren, hättest du ja fast, außer du, Flo, fast keine Tickets bekommen.
Ja,
ist
ja.
So. Also der Kostenfaktor lag ja tatsächlich bei 4- bis 5-stelligen Beträgen. Aber das jetzt nicht so, weil die Leute gesagt haben, naja, jetzt legt mal so viel hin. Nein, das Problem ist in New York ja unter anderem auch diese sogenannten Ticket-Toots, die Ticket-Mafia und eben die ganzen Bots, weil die arbeiten extrem viel mit Bots, sobald ein Kartenvorverkauf wieder startet, programmiert man wirklich diese Bots und binnen Sekunden sind die Karten weg, eben gekauft durch diese technischen Spielereien, wie ich es jetzt mal sage. Ich glaube, den Leuten kommt vielleicht das Thema bekannt vor von dem einen oder anderen Shop Disney Desaster, weil da hat vor allem USA auch sehr viel mit diesen Bots eben zu tun und auch das ist ein Problem, was zum Beispiel Broadway einfach noch nicht in den Griff bekommen hat und dass man trotzdem sagen kann, hier habt ihr dieses Stück, jeder kann es jetzt sehen, brauchst keine $10,000 dafür hinlegen. Das ist schon toll.
Ich meine, der Broadway hat natürlich auch ein bisschen darauf reagiert, dass man eben diese Premium-Tickets eingeführt hat, die dann regulär $850 kosten. Ne? Also,
das ist heftig.
Wobei man, finde ich, immer sagen muss, also das ist auch vielleicht mein kleiner Tipp am Rande für alle, die mal sagen, wenn es wieder Theater gibt in New York und ihr seid vielleicht Studierende oder geht noch zur Schule. Was ich damals sehr viel gemacht habe, ist, und das gibt es vor allem in New York ganz viel, das ist auch Standing Room, das heißt, es sind Stehplätze. Also ich weiß, bei In the Heights hatte ich einen Stehplatz und das war witzig. Also man steht dann im Parkett hinten, das sind so einzelne kleine Boxen, da steht dann so eine Nummer und dann steht man da. Und weil ich halt nichts anderes bekommen habe und weil es aber auch sehr günstig war. Oder eben bei Hamilton ist es so, dass bei jeder Vorstellung es eine Lotterie gibt. Das heißt, das machen inzwischen ganz, ganz viele Shows, dass man da inzwischen auch online, früher musste man da immer ein Zettelchen ausfüllen, kann man seinen Namen eintragen, seine E-Mail und dann wird das immer ausgelost. Und das sind dann die, ich glaube, es sind inzwischen 50 Karten, sind die ersten 3 Reihen, glaube ich. Und die kann man dann für... hilf mir mal, Bianca, ich glaube, es sind irgendwie $10, es ist nicht 20.
20, was ist immer so der Standardwert? Also bei Wicked waren es, glaube ich, $20 oder $25. Ja. Dollar.
Also es ist auf jeden Fall absolut bezahlbar. Aber ich meine, klar, selbst wenn ich nach New York fahre und ich meine, ich kann ja auch nicht immer darauf hoffen, dass ich dann vielleicht ein Lotterieticket gewinne. Mhm. Ich meine, das kostet ja auch alles Geld und für all die Leute kann man sich jetzt immer wieder angucken. Und für uns als Deutsche, ich finde, das hattest du neulich in deiner Instagram-Story so schön gesagt, mit Untertiteln, wie toll ist das denn eigentlich, finde ich.
Ja, und ne? Viele haben ja aber auch ein bisschen kritisiert, so, ah, jetzt gibt's aber nur englische Untertitel, ich möchte aber deutsche haben. So, Der Grund, warum es noch keine Deutschen gibt, ist, dass ja Hamilton für dieses Jahr gar nicht geplant war. Und das hatte Lynn unter anderem auch auf Twitter erzählt, dass die Länderübersetzungen noch nachgereicht werden. Das heißt, wenn ihr euch bislang nämlich gesträubt habt, weil vielleicht eure Englischkenntnisse nicht so gut sind, und das kann ich sehr verstehen, weil diese Show einfach extrem sprachlastig ist und sehr schnell ist. Also es wird auch sehr, sehr schnell gerappt und sozusagen in Anführungsstrichen gefreestyled in so einem Stil, dann muss man natürlich auch einigermaßen Kenntnisse haben. Und ich glaube, klar geht da natürlich immer wieder was verloren, aber wenn ihr dann nicht so fit drin seid, was überhaupt nicht schlimm ist, dafür gibt es dann die Untertitel, aber die kommen noch, weil eigentlich war ja Hamilton für nächstes Jahr geplant und dementsprechend waren die Timings wohl auch schon so festgelegt. Und dementsprechend gibt es die leider noch nicht, aber die kommen noch, habe ich gehört.
Okay, ich verstehe.
Und das Tolle daran ist, dass Hamilton einfach ein Stück ist, was man immer und immer und immer wieder ansehen möchte, ne? Also dir geht's wahrscheinlich genauso.
Ja, absolut. Also ich habe die letzten Tage, ich meine, ich habe natürlich bestimmte Lieblingsnummern und die muss ich immer wieder schauen. Also es ist echt so toll. Also ich liebe das.
Wenn wir schon bei Dingen sind, die toll sind, gehen wir mal in das Stück rein. Beeindruckendster Moment für dich in Hamilton. Also ich nehme es mal vorweg. Meiner ist tatsächlich Satisfied. Weil ich finde, das, was diese Szene leistet, habe ich so noch nie auf einer Theaterbühne gesehen. Also für die Leute, die es vielleicht noch gucken wollen oder die es vielleicht noch ein bisschen hören möchten. Es geht in dieser Szene um Angelica Schuyler, die sich auf einem Winterball direkt in Alexander Hamilton verguckt. Aber merkt, oje, meine kleine Schwester steht irgendwie auch auf ihn. Was mache ich denn jetzt? Weiß ich nicht. Ich kann ihr das nicht antun. Ich muss sie ihm vorstellen. Tja, und davor sieht man, wie toll alles ist, wie die Schwester Eliza Hamilton, später Hamilton, jetzt früher noch Schuyler, sich dann auch eben in Hamilton verguckt und Helpless singt. Und direkt danach kommt der Song Satisfied. Und er rollt die komplette Szene von vorne nochmal auf, aus ihrer Perspektive. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, das kenne ich aus Filmen. Dieses aus einer anderen Perspektive, aus einer anderen Rolle betrachtet, so ein bisschen Lola Renz-Style. Gerade in Deutschland kennt man so diesen Stil aus diesem Film, aber auf dieser Theaterbühne habe ich das noch nie gesehen. Und als ich das erste Mal live in London gesehen habe, dachte ich mir, wow, was war das? Und das ist wirklich, da kommt so viel zusammen. Choreografie, Position, Timings, wo man drinsteckt und denkt, stimmt, das habe ich vorher gesehen. Genau dasselbe. Wir befinden uns jetzt quasi davor, aber eben aus ihrer Perspektive erzählt. Und das war absolut mindblowing. Ich weiß nicht, hast du auch so ein mindblowing Moment?
Also natürlich ist Satisfied, also ja, das ist ein ganz, ganz, ganz grandioser Song, vor allem in Kombination mit Helpless. Mein Lieblingsmoment und auch der, wo ich wirklich regelmäßig Taschentücher brauche, ist It's Quiet Uptown.
Oh, ja.
Weil das für mich, ich weiß nicht, können wir jetzt spoilern, dass wir verraten können, was passiert, oder lieber nicht?
Spoilern? Ja, natürlich. Also wir spoilern jetzt hier, weil einerseits gehe ich davon aus, dass ihr alle da draußen so cool seid und das alle schon geguckt habt. Aber andererseits muss man auch wieder sagen, es ist amerikanische Geschichte. Es ist eigentlich genauso passiert. Ihr könnt es überall so nachlesen. Das ist jetzt wirklich nichts, was man spoilern kann, oder?
Also weil It's Quiet Uptown, da ist es so, also kurz vorher, Alexander Hamilton hat eine Affäre und diese Affäre wird öffentlich. Und es kommt eigentlich zu einem ziemlichen Bruch. Sie lassen sich zwar nicht scheiden, aber also das Verhältnis zwischen Eliza und Alexander ist jetzt nicht besonders gut. Und da passiert dann etwas sehr Tragisches für die beiden, dass nämlich ihr ältester Sohn, der Philip Hamilton, dass der bei einem Duell erschossen wird. Und dieser Moment, It's Quiet Uptown, dieser Song, und ich kriege auch jetzt gerade wieder Gänsehaut, ist einmal für mich ein ganz großartiger Moment, weil wir sehen die ganze Zeit diesen wortgewaltigen Alexander Hamilton, der schreibt, der Wörter runterrappt in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Und auf einmal bekommt diese ganze Handlung, dieses Stück, so einen Moment des Innehaltens. Mhm. Und man sieht einfach diesen zerbrochenen Menschen dort stehen, der wirklich wie so ein Shift hat, also wie so ein wirklich Schicksalsmoment, der ihn irgendwie auch verändert. Und außerdem sieht man, wie dieses Paar, was durch diese Affäre irgendwie sich sehr getrennt hat, und das kommt ja auch in Burn, dem großen Song von Eliza, zum Ausdruck, dass sie eigentlich seine Briefe verbrennt und eigentlich sagt, da ist ein ganz großer Bruch da, dass die beiden durch diesen Tod wieder des Sohnes zusammengeführt werden. Und das finde ich, also es kommt ja ganz am Ende, das finde ich so einen ergreifenden Moment, weil es da auch um Vergebung geht und dass die beiden wieder zueinander finden. Und das ist für mich der bewegendste Moment dieses ganzen Stückes.
Forgiveness, can you imagine? Fällt mir nur dazu ein. Ja. Und ich glaube, das ist der Moment, wo ich auch bei der Aufnahme auf Disney Plus auch sehr geweint habe. Also ich finde, auch Lin-Manuel spielt das so gut auf dieser Aufnahme. Also mir ist wirklich mein Herz gebrochen.
Ja.
Aber ja, wirklich. Also ich war total fertig, weil es einfach extrem, also man kann sich so reinversetzen in diese Situation. Es ist unglaublich packend, unglaublich emotional, und du bist sehr, sehr nah irgendwie dran bei diesem Song.
Ja.
Also egal, ob du im Theater sitzt oder eben zu Hause auf der Couch, du bist unglaublich drin in diesem Moment, ne?
Und weißt du, da finde ich halt, weil du ja auch gesagt hast, das ist so doch anders als viele andere Musicals. Ich meine, klar, Musicals berühren uns auch auf eine andere Art und Weise, aber ich finde, dass wir so schon authentisch und aufrichtig Schmerz und Verlust und Trauer erleben in einem Musical. Das finde ich schon was Besonderes. Also, weil natürlich gibt es in vielen Musicals auch mal einen traurigen Moment, aber ich finde, dass das wirklich so, dass man sich da so Zeit für lässt und auch so diese Person so zerbrechlich und eben auch in ihrer Unperfektheit zeigt. Das finde ich ein ganz großartiges Statement dieses Stückes. Dass es eben nicht nur die ganzen tollen Seiten zeigt, sondern dass es eben auch zeigt, hey, auch Alexander Hamilton war nicht nur ein Lamm, sondern der hat auch, also seine Frau da eben betrogen. Und und Eliza kommt ja doch auch, muss man sagen, in dieser gesamten Überlieferung dieser ganzen Geschichte von Hamilton und seinen Taten ganz, ganz viel zu, ganz viel Bedeutung. Und das kommt ja vor allem am Ende nochmal raus, dass sie letztendlich diejenige war, die die ganzen Dokumente nochmal gesichert hat, die an Archive auch gegeben hat, sodass wir uns heute überhaupt ein Bild von Hamilton machen können. Also das finde ich eben auch einen ganz großen Verdienst dieses Stückes, dass es eben auch die Frauen nicht nur so als Nebenfiguren abtut, sondern ihnen auch in dieser geschichtlichen Überlieferung einfach ihren Platz einräumt.
Mhm. Ja, da hast du komplett recht. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich einen Tweet, es gab ja jetzt zur Premiere von Hamilton so ein Tweet-Marathon, so ein Live-Tweet-Event auf Twitter. Und da hat die Frau von Lin-Manuel tatsächlich gesagt, sie stand damals wohl in der Küche und hat mit ihm gesprochen und gesagt, hey, du musst doch mal den Frauen mehr Raum geben in deinen Stücken und mehr Raps. Ja, und dann schreibt er tatsächlich einen der besten Rap-Songs für zum Beispiel Angelica in Satisfied. Ne? Das ist wirklich eine der stärksten Stellen, jetzt mal abgesehen von Guns N' Chips mit David Dix, wo du einfach nur da sitzt und denkst dir, was bist du für ein Mensch? Das ist einfach nur der Wahnsinn, so viel Energie. Also ich fühle mich weggeblasen, und deswegen, ich hatte ursprünglich ja, man macht sich Shownotes, wenn man Podcast-Episoden konzipiert, ja. Mhm. Und ich hatte da auch den Punkt, bin ich ganz offen und ehrlich, wer ist der beeindruckendste Schauspieler auf der Bühne? Und das kannst du bei Hamilton einfach nicht sagen, weil so ging es mir in London schon, obwohl es eine komplett andere Besetzung war. Mhm. Ich saß im Theatersitz und dachte mir, oh Leute, ihr seid alle viel zu cool für mich. Ihr da oben, ich werde niemals annähernd so cool sein wie ihr da oben. Und das Gefühl hatte ich jetzt auch, als ich das erste Mal Hamilton auf Disney Plus geguckt habe, weil ich mir dachte, boah Gott, jeder ist göttlich, aber wirklich auch jeder bis in die letzte Ensemble-Rolle, weil das ist wirklich ein Ensemble-Stück, obwohl es Hauptcharaktere gibt, aber es ist eine Einheit. Und diese Einheit habe ich so in dieser Form auch noch nie auf einer Bühne erlebt oder geschweige denn auf irgendeiner Theateraufnahme. Ne?
Ja, also kann ich dir nur zustimmen. Das ist so. Und dieses Stück, ja, also jeder, und da könnte man so viel drüber erzählen. Also da gibt's auch auf Instagram ja so viele Posts, die so diese einzelnen Ensemble-Positionen nochmal analysieren und ja, also da könnte man so viel drüber erzählen, aber ich glaube, da wollen wir euch auch noch ein bisschen, glaube ich, die Lust daran geben, selber mal ein bisschen auf die Suche zu gehen, wenn ihr da tiefer eintauchen wollt, glaube ich, oder, Bianca? Was sagst du?
Auf jeden Fall. Wobei eigentlich das Ensemble noch zu zwei Special Guests hat. Einmal Jonathan Groffs Spucke und Lin-Manuels Augenringe, die bis zum Boden gehen. Und das ist sehr lustig, weil es fällt auf, die sind super weggeschminkt, aber für jeder, der sich vielleicht gedacht hat, so, boah, der sieht aber ganz schön fertig aus. Lin hatte das tatsächlich, und das muss man wissen, das habe ich mir damals schon gedacht, wo ich die ersten Bilder gesehen habe, dachte mir, oh, Lin sieht aber ein bisschen müde aus im Vergleich zu In the Heights. Hamilton, sein erstes Jahr war genau da, wo wirklich sein erster Sohn zur Welt gekommen ist. Er hatte da, wo Disney Plus diese Aufnahme gefilmt hatte, eine 7-Tage-Woche, hat zwei Hamilton-Shows dann noch geplant gehabt und sein freier Tag ging drauf, um diese Aufnahme zu machen. So. Und dann fragt man sich, woher diese Augenringe kommen. Genau daher.
Ich meine, Lin ist einfach auch wirklich ein Arbeitstier, das muss man sagen. Ne? Und er ist ja auch wirklich ein großer Zuarbeiter für Disney. Das muss man ja schon sagen. Ne?
Absolut.
Und wirklich auch kann man das so sagen, schon ein Geschenk? Oder ich glaube, die nächste Generation, von der ich jetzt gespannt bin, was da noch kommt. Weil, also, wenn wir uns die Disney-Filme angucken, wir hatten lange Zeit Alan Menken, Stephen Schwartz, die immer sehr viel Lieder und Songs geliefert haben. Auch natürlich, hilf mir, ich bin so schlecht mit Namen, die beiden Frozen-Komponisten.
Bobby Lopez.
Genau, und seine Frau.
ich kann es greifen. Ich und Namen, ne?
Ich auch.
Ja, Bobby Lopez auf jeden Fall.
Bobby Lopez. Und ja, und das ist für mich natürlich auch so spannend, weil man da sieht, ich meine, Alan Menken und Stephen Schwartz sind ja auch Musical-Komponisten gewesen.
Bobby Lopez und Kristen Anderson Lopez. So, zack.
Super, sehr gut. Ne? Und das waren die so in den 90ern, die so viel Musik beigesteuert haben. Und jetzt haben wir halt die nächste Generation. Und ich bin da einfach wahnsinnig gespannt, was Linda auch noch in den nächsten Jahren vielleicht bei zukünftigen Disney-Filmen noch beisteuern wird. Ich glaube, dass da durchaus noch was kommen kann. Oder was denkst du?
Absolut. Also ich meine, Disney hat sich ja wirklich die Rechte für, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 75 Millionen Dollar gesichert. Noch vor Netflix und anderen Filmstudios. Und es war ja eigentlich für nächstes Jahr im Kino angekündigt und so. Und Disney hat dann umgeschifft und gesagt, hey, wir machen einfach früher, weil Theater haben eben zu. Ne? Deswegen auch Hamilton und Disney, wie passt das zusammen? Also ich dachte, als ich das erste Mal gehört habe, Match made in heaven, wie man so schön sagt. Ne? Also deswegen, du hast ja schon gesagt, ne? Lynn, Disney, Hamilton, passt das denn gut zusammen? Also ich glaube ja, weil ich meine, Lynn hat unglaublich viel schon für Disney gemacht, war bei Moana bzw. Vaiana involviert. Ne? Also ich denke mal nur an You're Welcome mit Dwayne Johnson. Allein schon der Rap-Part, wer Lynn schon vorher kannte, dachte, das ist original Lynn. Ich habe ihn immer im Ohr gehabt, obwohl Dwayne Johnson gerappt hat. Man weiß, das ist so sein typischer Flow, wenn er rappt. Das ist exakt sein Flow. Und das war so, oh Gott, das ist Lynn. Da sitzt du im Kino und hörst Dwayne Johnson und denkst, das ist Lynn. Es ist echt toll. Und man merkt schon, dass da so Vibes sind. Also ich glaube, Lynn hat ja auch eine sehr, sehr persönliche Bindung zu Disney. Ich glaube, einer seiner ersten großen Kinomomente war ja Ariel, die Meerjungfrau. Und er sagt das ja auch in vielen Interviews, dass Under the Sea, also unter dem Meer, die Szene ihn zum Theaterfan gemacht hat. Kein Theaterbesuch, nein, dieser Musical-Fan kam durch Ariel, die Meerjungfrau raus. Das heißt, da hat man schon diese persönliche Bindung von ihm, dann Disney, die natürlich das auch sehen, diese Innovation, die da letztendlich auch dahinter steckt, auch diese Revolution für das komplette Genre, was Linda wirklich gemacht hat, dieses moderne, progressive, diese neue Richtung. Und Disney steht ja letztendlich auch für Innovation und kann letztendlich auch als Marke extrem von Hamilton profitieren. Hamilton war ja damals schon ein Hype 2015 und da sind so viele Themen drin wie Diversity, Feminismus, diese ganzen Werte kann ja letztendlich Disney auch für sich nutzen, steht ja letztendlich auch Disney schon, merkt man jetzt auch, Disney wird ja auch immer politischer, ich sag nur Black Lives Matter und so. Und letztendlich kann da auch auf der anderen Seite Hamilton wiederum von Disneys Markenkraft und Reichweite profitieren. Also ich sehe das wirklich so als Win-Win-Situation für beide Seiten.
Ja, also du hast es wunderbar zusammengefasst. Also ich kann dir da nur zustimmen. Und einfach auch dadurch, ich meine, letztendlich ist ja Disney auch mit einigen Stücken am Broadway vertreten und sie haben ja auch wirklich da, wenn man an den König der Löwen denkt, das ist ja auch ein grandioses Stück Theaterkunst, was sie da geschaffen haben oder was Julie Taymor da geschaffen hat, und was ja nochmal eine ganz andere Interpretation des Filmes ist. Und ich glaube einfach, dass, ja, für mich spricht da auch noch raus, dass das auch irgendwie eine Wertschätzung von Lin-Manuel Miranda als Künstler ist von Seiten Disney, dass man sagt, hey, trägst auch so viel kreativ bei unseren Filmen dazu bei mit deinen Songs oder auch, dass er in Mary Poppins Rückkehr mitgespielt hat oder ich habe jetzt auch gelesen, dass er wohl auch neue Songs für die Ariel Real-Verfilmung schreiben soll, glaube ich. Und er arbeitet wohl auch an einem eigenen Film, habe ich gelesen irgendwo. Hast du das auch gelesen? Das habe ich irgendwo jetzt in der New York Times gelesen.
Ich habe so viel gelesen, was da gerade los ist bei ihm. Also ich frage mich, wann er das alles macht, ne? Der Mann ist, glaube ich, gefühlt für die nächsten 10 Jahre ausgebucht.
Also man muss ja auch sagen, Hamilton hat der gute Mann, glaube ich, angefangen oder das Buch gelesen in seinen Flitterwochen.
Ja, genau. So war das. Am Strand. Ne?
Am Strand. Also das finde ich ja auch eine großartige Sache. Und ja, also und ich finde, auch wenn wir uns Disney Plus angucken, das finde ich ja auch so schön an dieser Streaming-Plattform, dass wir auf der einen Seite natürlich die ganzen Marken haben, die jetzt unter einem Dach von Disney vertreten sind, also natürlich alle Disney-Pixar-Filme, Star-Wars-Filme, Marvel-Filme, aber wir haben ja auch diese ganzen Eigenproduktionen, wir haben ja auch diese National Geographic-Sachen, die Dokumentationen, und ich finde, da ist einfach diese Erweiterung von Live-Theater ganz, ganz großartig und natürlich auch etwas ganz Besonderes, ne? Weil das eben, also ich denke mal, jeder von uns, der auch mal entweder ein Musical live gesehen hat oder in einem der Disney-Parks auf der ganzen Welt war, weiß, wenn Disney eines kann, dann einen in eine andere Welt versetzen und wirklich dieses Live-Entertainment und einen da von Grund auf vollkommen faszinieren. Und deshalb finde ich, passt das super gut zusammen. Und eben auch dieser Bildungsauftrag, den sie durchaus, finde ich, auch mehr und mehr wahrnehmen und eben auch in den Pixar-Filmen ja auch wirklich inzwischen ganz unterschiedliche und auch eben nicht ganz einfache Themen gerne mal anschneiden. Und das finde ich einfach schön, dass sie sich da irgendwie auch so einen Bildungsauftrag so ein bisschen, habe ich das Gefühl, auf die Fahne schreiben und eben nicht nur bloße Unterhaltung machen.
Das hast du schön gesagt, vor allem Bildung und Theater. Ich meine, es ist ja eine Theateraufnahme. Es ist kein Film, es ist keine exklusive Serie wie The Mandalorian oder so. Nein, das ist eine Theateraufnahme. Und wenn man sich mal die Zahlen anguckt, ist das wirklich Wahnsinn, was Disney da erreicht hat. Die ganzen Abonnentenzahlen sind um 74% gestiegen.
Wahnsinn,
und alleine es ist irre. Und alleine am Eröffnungswochenende haben sich weltweit 750.000 und in den USA on top dazu 500.000 Menschen die Disney Plus App heruntergeladen. Und Achtung, das nur auf iOS, also auf iPhone und Android-Smartphones. So, Smart-TVs und andere Streaming-Geräte sind ja gar nicht eingerechnet. Und wenn man sich das mal vorstellt, das sind Millionen Zahlen. Und ich habe auch auf Twitter gelesen, ganz, ganz viele haben schon geschrieben, ich schaue mir Hamilton zum dritten Mal an. Und das waren Deutsche auch. Ne? Also es waren nicht die klassischen amerikanischen Fans, sondern ganz, ganz viele Deutsche, von denen ich das gelesen habe. Und da sieht man, was das für ein Erfolg war. Und dann frage ich mich aber gleichzeitig, wird es vielleicht mehr solcher Theater-Events als Streaming geben? Weil bislang hielt es ja viele Theaterproduzenten eher ab, ihre Show jetzt als Blu-ray oder DVD zu veröffentlichen, weil die Angst früher immer sehr, sehr groß war, ach, wenn die das alle irgendwie zu Hause gucken können, dann geht ja gar keiner mehr ins Theater und möchte die Show live sehen. Ist denn diese Angst berechtigt in deinen Augen?
Also ich glaube eher nicht, weil sich das zu Hause auf dem Fernseher anzugucken oder auf dem Smartphone ist eben doch nochmal was ganz anderes, als das live im Theater zu sehen. Und ich glaube, man muss das aus zwei verschiedenen Perspektiven sehen. Ich habe da auch jetzt mit einer Studentin lustigerweise vor 2 Tagen drüber gesprochen, die ich da auch angefixt habe. Also weil ich jetzt viel Schauspielstudierende unterrichte und die eher so mit dem Genre Musical nicht so viel zu tun haben, aber die wissen um meine Leidenschaft für Disney und deshalb versuche ich das da immer so ein bisschen auch einfließen zu lassen. Und der habe ich davon erzählt. Und wir haben beide gesagt, natürlich auch jetzt im Zuge dessen, wir haben ja jetzt auch Lehre ganz viel online gemacht in dieser Zeit von Covid-19, weil wir nicht in die Hochschule durften. Und wir haben gesagt, Theater ist etwas, was eben ja immer mal wieder auch einen neuen Anstoß braucht. Und es hat jetzt eigentlich in dieser Zeit, wo die Theater, ob in Deutschland oder in Amerika geschlossen waren, eigentlich sehr viel Experimente mit modernen Formen gegeben. Und ich glaube, dass das einfach auch für ein junges, neues Publikum ein Ansporn sein kann oder so eine Initialzündung, dass man das auf Disney Plus sieht, weil es ist da, ich kann es mir angucken, ich muss da nicht eine teure Eintrittskarte kaufen oder ich habe vielleicht auch nicht die Angst, oh Gott, ich gehe dann ins Theater und ich verstehe das alles nicht, weil früher in der Schule, wenn ich da Theaterstücke gelesen habe, dann habe ich das auch immer nicht verstanden. Und ich kann mir das angucken, kann davon so fasziniert sein, dass ich sage, hey, jetzt will ich mir aber auch mal das Stück oder vielleicht auch was anderes richtig im Theater gucken. Also ich glaube, das kann sich auch beides gegenseitig total befruchten. Und deshalb glaube ich, dass man das unabhängig voneinander sehen kann. Und weil es eben nochmal eine breitere Zielgruppe erreicht von Menschen, die sich das vielleicht auch manchmal nicht leisten können. Und ich finde, denen das zur Verfügung zu stellen, ist eben auch eine Aufgabe und durchaus auch wirklich ein eine Sache, der sich Unternehmen von Disney, wenn sie sich stellen, das finde ich wirklich ihnen hoch anzurechnen, das dann zu tun.
Da stimme ich dir vollkommen zu. Also die Kommentare, die ich bislang im Internet gelesen habe, gingen auch tatsächlich in die Richtung. Also anstatt zu sagen, ja cool, jetzt habe ich Hamilton gesehen, so viele Leute, die geschrieben haben in den Kommentaren, die dann gemeint haben, hey, das will ich jetzt live sehen. Und ich glaube auch, dass es durchaus wie so ein Boost nochmal gibt. Ne? Also gerade den ganzen Produktionen, die ja jetzt in London, in New York und auch demnächst in Hamburg dann eben eröffnen oder eben schon spielen. Ich glaube, wenn wir jetzt nicht Corona gehabt hätten und Hamilton wäre trotzdem irgendwie jetzt im Kino oder über Disney Plus irgendwie erschienen, Ich glaube, dass tatsächlich die Produktion von Hamilton weltweit nochmal einen richtigen Run gehabt hätten. Bin ich mir ziemlich sicher, weil die Leute plötzlich gesehen haben, wow, was ist das denn? Das muss ja wirklich was Besonderes sein. Ich glaube, auch die Leute, die dann so angefixt sind oder schon dieses Gefühl dafür haben, dass Live-Theater wirklich dann auch nochmal was sehr, sehr Eigenes und Besonderes ist, die kaufen sich dann auch die Tickets und dann ist es dann auch wieder wirklich so ein richtiges, wie du schon gesagt hast, das befruchtet sich gegenseitig. Das wird einfach weitergetragen und dann wird es plötzlich vom digitalen Erlebnis zu einem Live-Erlebnis. Und das ist eigentlich echt ein ganz schöner Gedanke. Aber ich glaube, dass Disney nicht nur deswegen gedacht hat, oder Hamilton passt gut zu uns, ist ein großer Hype, ist super erfolgreich, aber wir wissen ja alle, Disney ist auch eben ein Filmstudio und seit Jahren spukt in vielen Köpfen die natürlich die Idee herum, Musical-Verfilmung. Ja, also wir kennen sie ja auch schon von Phantom der Oper, von Les Miserables. Eigentlich sehr viele große Klassiker, auch Chicago und so, die haben alle ihre eigene Verfilmung bekommen. Und ich kann mir das persönlich für Hamilton total gut vorstellen. Ne? Und klar, da kommt gleich der Gedanke auf, Disney könnte natürlich hier langfristig gedacht haben. Und wenn man eins und eins zusammenzählt, Filmstudio kauft Rechte einer Musical-Aufnahme, Marke Hamilton ist extrem beliebt, passt zur Marke Disney, Musical-Aufnahme ist extrem erfolgreich, löst neuen Hype aus. Das schreit ja förmlich nach verfilmlich, oder? Also, ja. Es schreit.
Ja, schon. Also ich meine, wir hatten ja in den letzten Jahren wirklich viele unterschiedliche Musical-Verfilmungen. Also ich denke an Dreamgirls oder ich denke an Hairspray oder Les Miserables. Also letztendlich, also der, ich will nicht sagen der Hype, also das waren ja auch teilweise Filme, die jetzt nicht hundertprozentig erfolgreich waren, aber irgendwie ist doch da auch eine Sehnsucht, glaube ich, immer noch da. Auch La La Land, was ja letztendlich auch ein Musical war, was ja sehr erfolgreich war. Und deshalb, ich kann dir da schon zustimmen. Ich bin da ja eher, also nicht so, dass ich so strategisch denke, aber wenn du das jetzt so sagst, kann ich mir schon vorstellen, dass da doch ein längerfristiger Plan dahinter stecken könnte. Und ich bin sehr gespannt, was uns da in den nächsten Jahren noch so erwarten könnte.
Ich bin auch sehr gespannt.
Und dann müssen wir uns vielleicht wieder treffen und dann eines folgen.
Und dann gibt es nämlich die Disney verfilmt Hamilton oder hat Hamilton als wirklichen Film rausgebracht. Und ich glaube, dann machen wir diese Folge auf jeden Fall nochmal. Nur mit dem Film. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Ne?
Ich meine, weißt du, letztendlich muss ich auch nochmal so denken, wenn wir uns jetzt die Realverfilmungen der letzten Jahre angucken, also Aladdin, Schön und das Biest, natürlich dann auch demnächst Ariel. Letztendlich sind das ja fast in einer Art und Weise Musical-Verfilmungen.
Natürlich.
Mhm. Ne? Also, absolut. Und ich glaube, das befruchtet sich, glaube ich, alles gegenseitig. Und letztendlich sind das alles, und das hat Lin-Manuel Miranda, glaube ich, auch mal in einem Interview gesagt, als er diese Biografie gelesen hat. Das ist ja ein riesiger Wälzer. Ich weiß nicht, hast du die mal gelesen von dem, ich weiß auch nicht, wie man den ausspricht, Ron Chernoff, glaube ich?
Genau, Chernoff. Nee, tatsächlich nicht. Also davor habe ich auch viel Respekt.
Ich glaube, die ist ja 800 Seiten lang oder
genau.
So.
Genau.
Und er hat die ja gelesen. Er hat das Buch ja, glaube ich, auf dem Flughafen gekauft, eben auf dem Weg in die Flitterwochen. Und hat irgendwie dann gelesen, hat gedacht, wie aus dieser ganzen Geschichte hat noch niemand ein Stück gemacht. Also da ist so viel drin, so viel Unterschiedliches. Und das ist eben auch für mich so das Spannende, dass einfach Disney erzählt einfach wahnsinnig gut Geschichten. Mhm. Und Hamilton ist auch eine, finde ich, total packende, ergreifende, spannende, aufwühlende Geschichte. Und deshalb passt es, finde ich, auch so gut zu Disney.
Ja, mich würde es tatsächlich sehr wundern, wenn es dazu nicht schon Gespräche bei Disney gegeben hätte. Also das, ich glaube, da braucht man kein Stratege sein, um zu sehen, okay, passt gut zusammen, ist unglaublich erfolgreich, ist einfach eine tolle Geschichte, die Disney erzählen kann und vor allem auch wirklich, ich stelle mir das mit sehr, sehr großen Bildern vor, jetzt in meinem Kopf. Als ich schon vor Jahren unabhängig von Disney mir überlegt habe, okay, wie könnte denn Hamilton als Verfilmung aussehen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Right-Hand-Man denke. Ne? Die große George Washington-Nummer im ersten Akt, die mich wirklich jedes Mal wegblast. Das erste Mal, wenn George Washington, der Darsteller, auf die Bühne kommt und brüllt, we are outgunned, outmanned. Und ich denke mir jedes Mal, Gott, wer bist du denn? Du bist ein Tier. Und ich kann mir genau diese Szene so gut vorstellen, wo er sagt, mit diesen Boom-Geräuschen, hier mit den watch the cannon and was sagt irgendwie watch the blood and shit spray. So visuelle Bilder vor mir. Klar, jetzt nicht unbedingt den Shit, aber ich sehe es vor mir. Ich sehe diese Szene einfach vor mir und ich glaube, das könnte unglaublich gut funktionieren. Und Lynn und Thomas Cale, der Regisseur, wurden beide auch schon in einem Interview von, ich glaube, Variety mal gefragt, wie sie sich das dann als Film vorstellen würden. Und die Frage kam tatsächlich auf im Punkto Disney Plus und sagte mir, ah ja, gut, ich weiß schon, in welche Richtung der Journalist da wirklich gehen wollte.
Ja.
Und beide haben gesagt, sie wüssten es nicht. Lynn meinte, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich Hamilton als Film gleich konzipiert. Und Tommy Cale hat auch gemeint, er wüsste es auch nicht, aber sowas dürfte man nie auf der Bühnenversion basieren lassen. Das heißt, wir sind ja sehr minimalistisch bei Hamilton. Ich glaube, wenn, dann wird das schon ganz schön dick von der
Bombastisch.
Von der ja. Erwarte nichts anderes. Aber wenn wir schon von Filmen sprechen, wenn ihr wirklich jetzt angefixt seid durch Hamilton oder es euch schon ein, zwei, drei Mal angeschaut habt und denkt, ich brauche jetzt mehr. Das Erstlingswerk von Lin-Manuel Miranda ist In the Heights und das wurde ja schon verfilmt. Die Dreharbeiten sind abgeschlossen. Es hätte eigentlich diesen Sommer schon in die Kinos kommen sollen, aber es wurde jetzt aufgrund der Corona-Krise verschoben, kommt aber dafür jetzt nächstes Jahr im Sommer. Wie passend, das ist auch unglaublich sommerlich, dieses Stück.
Ja.
In die Kinos und dann eben auch mit Anthony Ramos, der nämlich auch den John Lawrence und Philip Hamilton in einer Doppelrolle gespielt hat. Und ich glaube, das wird sicherlich auch sehr toll.
Ja, du hast den Trailer natürlich schon gesehen. Ne?
Natürlich.
Ich habe ihn mir gestern gerade erst nochmal angeguckt. Och. Und dieses Stück wirklich, wenn man das sieht und wenn man diese Bilder sieht, das ist wirklich New York im Sommer, wie es leibt und lebt. Ne? Und das ist ja auch ein Stück. Das finde ich ja immer noch so spannend an Lin, ne? Dass er eigentlich, also sowohl in The Heights als auch in Hamilton, hat er sich ja eigentlich Stücke um sich herum geschrieben. Ne? Also, weil in The Heights die Hauptfigur ist ja auch irgendwie er. Ne? Also der Usnavi. Und gut, bei Hamilton spielt er auch selber mit. Ich finde, In the Heights ist ein wahnsinnig tolles Sommerstück. Die Musik ist ganz anders. Es ist anders politisch, aber es ist eben, da merkt man doch, dass Lin ein sehr, setzt sich ja auch viel für die Rechte von Puerto Ricanern ein. Und da merkt man einfach auch, dass er damit auch so ein Stück schreiben wollte, was auch so seine Landsleute widerspiegelt. Ne? Also das finde ich, In the Heights ist für mich ein bisschen das West Side Story der 2000er. So, ein bisschen. So.
Mit mehr Hip-Hop und.
Ja, mit mehr Hip-Hop.
Modernen Latin Beats und so,
und,
ne?
Und, ja. Und natürlich nicht so die Bandenthematik, aber es ist irgendwie so dieses Feeling. So,
keine Jets,
irgendwie.
Keine Sharks.
Ja, nein.
Graffiti Beat. Dafür ein Graffiti Beat, ne? Und wir müssen ja auf Lin zum Glück nicht verzichten in der Verfilmung von In the Heights, denn er spielt nämlich dort die kleine süße Nebenrolle, den Piragua Guy. Und Piragua Guy ist tatsächlich derjenige, der Piragua verkauft. Das ist quasi Shaved Ice mit Sirup und Geschmack. Also kann man dann in unterschiedlichen Geschmackssorten dann quasi bestellen und kaufen. Und das ist halt so ein typisches, keine Ahnung, so ein Snack, den man eben in Washington Heights, da wo eben das Stück eben spielt, dann eben auch so kauft. Das heißt, Lin werdet ihr definitiv auch noch sehen. Und wenn ihr sagt, oh ja, Hamilton will ich unbedingt live sehen. Es wurde ja sogar für Deutschland jetzt mehr oder weniger offiziell. Es ist wieder dieser Casting-Aufruf draußen, ne? Für Oktober 2021 in Hamburg angekündigt. Und zwar, und das ist wirklich was Besonderes und Spannendes, als erste nicht englischsprachige Produktion. Wow, ist das eine gute Idee auf Deutsch? Komplett übersetzt. Also ich bin, es könnte gut funktionieren, es könnte aber auch komplett schiefgehen. Also da weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll.
Was ich dazu sage?
Ja.
Also ich hoffe, wie du sagst, es kommt, glaube ich, sehr auf die Übersetzung an. Ich hoffe, dass sie da jemanden finden, der sich einfach sehr in dieses ganze Stück reinknien kann. Und ich hoffe, also ja, ich bin einfach gespannt, wie sie das machen. Und natürlich hoffe ich auch, dass dieses Stück bei uns ein Publikum findet. Denn das Stück ist einfach sehr amerikanisch und arbeitet amerikanische Historie auf. Und da haben wir natürlich nicht so eine emotionale Bindung dazu wie Amerikaner. Ne? Also das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Das hat man da einfach gemerkt, dass diese Menschen in diesem Theater in New York sich wahnsinnig damit identifiziert haben. Und deshalb, ich bin gespannt. Ich hoffe es für das Stück. Ich wohne ja auch in Hamburg. Das heißt also, der Weg ist dann nicht weit. Und
wie
ich würde es mir auf jeden Fall angucken. Und natürlich hoffe ich, dass wir es uns dann auch zusammen angucken, liebe Bianca.
Ja, sehr gerne.
Das musst du mir jetzt hier versprechen.
Ich verspreche hiermit, dass ich dich besuchen komme und wir Hamilton schauen. Dir?
Sehr gut. Dir.
Sehr gut.
Dir. Dir. Und ich bin einfach, weißt du, ich lasse mich da einfach überraschen. Ich will jetzt nicht per se sagen, dass es nicht funktionieren kann, aber ich hoffe einfach, es ist ein Wagnis. Aber ich glaube, auch im Theater muss man solche Wagnisse eingehen. So. Und ich finde es gut und mutig, dass man es probiert, und probieren geht über Studieren. So.
Absolut. Und ich bin gespannt darauf, wie sie es probieren, weil in den USA ja das große Thema des Stückes auch Diversity ist auf der Bühne. Mhm. Und da frage ich mich, wie sieht das adaptiert in Deutschland aus? Also machen sie jetzt die amerikanische Diversity-Cast oder machen sie es eher auf Deutschland angepasst? Und dann würden tatsächlich türkischstämmige Leute oder Leute aus Kroatien oder so auch auf der Bühne stehen. Da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das geht. Also ich glaube, das wird nächstes Jahr sehr, sehr spannend. Deswegen, wenn ihr da draußen Hamilton noch nicht gesehen haben solltet, schaut es euch unbedingt auf Disney Plus an. Und das Tolle, es gibt jetzt schon die Info, dass die Bühnenverfilmung auch auf Blu-ray und DVD rauskommt, und zwar im Oktober 2021. Und die, Flo, die legen uns sicherlich auch zu, oder?
Allerdings, du, allerdings.
Und ich habe auch von so vielen da draußen gelesen, wow, die Show hat mich mitgerissen, das muss ich live erleben. Und ich glaube, da spreche ich für uns beide, wenn ich sage, schaut euch die Show auch live an. Denn so wunderbar diese Aufnahme ist, wie wir jetzt gerade ja auch besprochen hatten, dieses ganz besondere Knistern im Theatersaal, das bei Hamilton in meinen Augen wirklich nur so durchgängig knallt, das bekommt ihr tatsächlich nur live. Und das könnt ihr zum Beispiel in London sehen oder eben nächstes Jahr in Hamburg, wenn hoffentlich dann 2021 die Theater eben wieder öffnen. Und gerade in Corona-Zeiten, in denen ganz, ganz viele Theater und Künstler eine sehr schwere Zeit durchmachen, sollten wir genau diese einmalige Kunst unterstützen. Informiert euch, vielleicht gibt es eine lokale Theaterorganisation, Kulturorganisation, die ihr unterstützen möchtet. Kauft euch vielleicht jetzt schon ein Ticket für eine Show, die ihr sehen möchtet, oder vielleicht auch einen Gutschein, denn so können wir wirklich sicherstellen, dass wir so tolle Kunst auch noch weiterhin erleben dürfen, wenn wir die Krise überstanden haben, und dass wir natürlich auch weiterhin so tolle Dinge wie eben Hamilton erleben dürfen. Das war's mit der heutigen Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Florian, dass du dabei warst und mir über dieses Herzensthema gesprochen hast.
Ich bedanke mich bei dir, Bianca. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich hoffe, wir hören uns mal wieder.
Na, das hoffe ich auch. Wo findet man dich denn im Netz? Weil du heißt ja Rainbow Mickey Runner und nicht Disney Runner, wie ich gelernt habe.
Also ich und Namen. Mir geht das genauso. Meine Studierenden müssen das auch immer aushalten. Also, wo findet man mich? Man findet mich auf Instagram, einfach Rainbow Mickey Runner, auch auf Facebook. Und ihr findet mich auch auf meinem eigenen Blog, www.rainbowmickeyrunner.com.
Super, toll. Also deswegen besucht alle schön mal den lieben Flo, schaut es euch an und folgt ihm. Und wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com. Auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter ebenfalls unter Spinatmädchen. Und unter Feenstaub und Mauseohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald!